In der heutigen Folge werfen wir einen Blick auf ein echtes Schwergewicht der Caravaning-Branche, die Hümer-Gruppe. Und wir erfahren, wie man auch ein großes Markenportfolio durch systematische Positionierung und eine markengerechte Ausgestaltung der jeweiligen digitalen und analogen Touchpoints erfolgreich für die Next Generation der Reisemobilkäufer aufstellen kann. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Ich bin Peter Pörner und freue mich sehr, dich bei der heutigen Praxisfolge wieder begrüßen zu dürfen. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von MoveXM, einer Software-as-a-Service-Lösung für CX-Management, made, managed und gehostet in Deutschland. MoveXM hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen ganz gezielt bei ihren branchenspezifischen Anforderungen an das CX-Management abzuholen und zu unterstützen. Die meisten Energieversorger und Stadtwerke zum Beispiel leiden unter hohen Kündigungsquoten und häufigen Anbieterwechseln. Viele wollen deshalb gerade jetzt den wichtigen Schritt hin zum maximal kundenorientiert aufgestellten Anbieter gehen. Möglichen Sorgen vor der Komplexität dieser Transformation, hohen Kosten oder einem Mangel an fundierten Daten begegnet MoveXM durch sein strukturiertes Vorgehen. Mit dem bewährten dreistufigen Prozess aus Messen, Analysieren und Verändern hilft MoveXM dabei, Prozesse rund um den Kundenservice und Kundenmanagement zu optimieren. Initiale und begleitende Beratung sind selbstverständlicher Bestandteil des erweiterten Angebots. Alle weiteren Informationen zu den branchenspezifischen und branchenübergreifenden Lösungen von MoveXM findest du auf www.movexm.com. Brand und CX-Management müssen ineinander greifen, um wirklich erfolgreich am Markt agieren zu können. Das gilt insbesondere dann, wenn Marken sehr emotional aufgeladen sind, also eine echte Fan-Community haben. Und wenn man ein größeres Portfolio von Marken sauber auseinanderhalten und positionieren möchte, um sich nicht zu kannibalisieren oder Fans einer Marke zu vergraulen. Eine nicht immer einfache Aufgabe für das Management, wie das zum Beispiel auch der Volkswagen-Konzern mit seinen Konzernmarken zeigt. Ein besonders spannender Fall ergibt sich in der Caravaning- und Reisemobilbranche. Das war mir selbst gar nicht bewusst. Meine Freunde des CX-Beratungsunternehmens Vision 11 brachten mich mit ihren Kunden zusammen, der Hümer-Gruppe. Hümer-Fahrzeuge hatte ich regelmäßig auf der Autobahn überholt, ansonsten wusste ich nichts über den Markt oder die speziellen Anforderungen. Im Vorgespräch mit meinem heutigen Gast Andreas Ortlieb, Head of Digital und Strategy bei Hümer, wurde mir schnell klar, wie spannend diese Geschichte um ein echtes Schwergewicht dieser Branche ist. Wir erfahren, wie man die Vielzahl der Marken der Gruppe professionell positioniert und aufgestellt hat und was das dann für die Gestaltung der Experiences der Kunden bedeutet. Ich verspreche nicht umsonst eine wirklich spannende Folge für Marketeers, CX-Professionals und Fans des Vanlifes. Hallo Andreas, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter.
Andreas, du hast fast dein gesamtes Berufsleben bei der Hümer-Gruppe verbracht. Hattest du dir das beim Einstieg nach dem Studium so vorgestellt?
Ehrlich gesagt nicht ganz. Ich habe ja bei Hümer mit einer Ausbildung angefangen zum Industriekaufmann und dann daraufhin ein duales Studium. Und eigentlich wollte ich dann auch ein bisschen was anderes sehen, aber es haben sich so tolle Möglichkeiten ergeben und es ist eine beeindruckende Branche, die im Aufschwung ist. Und ja, wir produzieren auch ein emotionales Produkt, dass ich einfach dabei geblieben bin und seitdem mein gesamtes Berufsleben bei der Hümer-Gruppe auch verbracht hat.
Jetzt mal so als Profi, was fasziniert dich denn als Profi, als Marketing-Profi so an diesem Markt für Wohnmobile und Caravanen?
Jetzt mal abgesehen aus dem Marketing-Kontext, ist es die Tatsache, dass wir ein emotionales Produkt verkaufen. Also es ist wirklich, ein Reisemobil ist etwas anderes wie Schrauben zum Beispiel, obwohl ich da jetzt nichts gegen Schraubenvertrieb sagen möchte. Und es ist mehr als nur ein Produkt, sondern ein Reiseerlebnis, was damit mitverkauft wird. Und ja, damit verkaufen wir einfach ein Produkt, eine Dienstleistung für die schönste Zeit des Jahres, für den Urlaub, der dann vielen Menschen ganz, ganz, ganz fest in Erinnerung bleibt. Und das macht das Ganze auch besonders in dem Punkt.
Ich habe jetzt überhaupt keine Vorstellung davon, wie groß dieser Markt für Wohnmobile und Caravans überhaupt ist. Wie könnte man den denn beschreiben und vor allem, welche Rolle spielt da Europa und die Dachregion?
Also der europäische Markt liegt bei ca. 220.000 Fahrzeugen, bestehend aus Reisemobile und Caravans. Davon sind knapp über die 50% kommen aus der Dachregion und die anderen 50% aus den restlichen europäischen Märkten. Neben Deutschland ist auch noch Frankreich einer der größten Märkte in Europa und hat die größte Bedeutung hier.
Und was ist mit den Holländern? Die sehen wir ja ständig auf der Autobahn. Spielen die gar nicht so eine große Rolle im europäischen Markt?
Von den Stückzahlen tatsächlich nicht überwältigend. Die liegen bei den Reisemobilen ungefähr bei 2.500 Fahrzeugen Neuzulassungen im Jahr und bei den Caravans mit knapp 7.000 Fahrzeugen.
Die Erwin Hümer Gruppe ist sicher einer der bekanntesten und größten Hersteller von Freizeitfahrzeugen und die hat sich vor allem auch über die Jahrzehnte wahnsinnig dynamisch entwickelt. Was man nicht weiß und was ich auch aus dem Vorgespräch von dir gelernt habe, dass die Erwin Hümer Gruppe sehr viel mehr ist als Hümer. Vielleicht kannst du mal kurz diese beeindruckende Entwicklung von der Erwin Hümer Gruppe beschreiben. Was waren die großen Meilensteine und was ist das heute für ein Unternehmen?
Also die Ursprünge der Gruppe liegen ja schon ganz, ganz weit zurück. Also es ging, glaube ich, los um 1931, als Aris Detlefs den ersten Wohnwagen gebaut hat. Und die Marke Detlefs ist ja auch ein Bestandteil der Erwin Hümer Group. 1956 hat dann Erwin Hümer den Urtroll, den Prototyp des heutigen Tourings herausgebracht, damals zusammen mit Erich Bachem. Und das war auch der Kickoff oder der Start der Erfolgsgeschichte von Hümer. Erwin Hümer selbst war ein begeisterter Tüftler, ein begnadeter Ingenieur und hat dann kurz nachdem er den Caravan, den Touring rausgebracht hat, auch das erste Reisemobil entwickelt und vermarktet. Und das war von Anfang an dann eine absolute Erfolgsstory. Und in den 80er, 90er Jahren hat Hümer dann auch weitere Marken in das Unternehmensportfolio eingeführt. Und 2014 wurde dann aus diesem Sammelsurium von unterschiedlichen Marken unter dem Dach von Hümer oder im Besitz der Hümer-Familie organisiert, strukturiert unter der Erwin Hümer Group. Und seit in der Vergangenheit war es so, dass die Marken auch ein Stück weit direkte Konkurrenten waren und im direkten Wettbewerb miteinander standen. Und seit der Einführung der Hümer Group ist das eher so, dass man die Marken viel mehr strukturierter auf die einzelnen Zielgruppen ausrichtet und die möglichst trennscharf auch die entsprechende Zielgruppe und Segmente auch positioniert, so dass man den Markt möglichst gut abdeckt und eben keine Kannibalisierung oder keinen direkten Wettbewerb im eigenen Haus dann auch schafft.
Wie ihr das gemacht habt, schauen wir uns ja gleich auch nochmal genauer an. Eine Frage habe ich jetzt noch zu den Zielgruppen. Nach meinem Gefühl ist vor allem so in dieser Corona-Zeit unheimlich viel entstanden mit jungen Menschen, die plötzlich so einen Trend zum Vanlife haben. Aber ist jetzt der typische Käufer eines Caravans oder eines Reisemobils, ist der jetzt besonders jung oder besonders alt oder gibt es ganz unterschiedliche Käufergenerationen, die ihr da auch entsprechend berücksichtigen müsst, die eigentlich gleichwertig nebeneinander stehen?
Ja, das ist tatsächlich so. Und zwar hat Corona natürlich diesen Boom des Caravanings ein Stück weit befeuert. Aber der Trend zum Vanlife oder zu dieser mobilen Urlaubsform bestand es auch vorher. Und in der aktuellen Situation stehen wir vor der Herausforderung, dass wir einen Generationenkonflikt haben. Denn nach wie vor bilden die Babyboomer den größten Teil unserer Kundschaft ab, aber die Millennials, die stehen sozusagen schon vor der Tür beziehungsweise auf den Handelsplätzen unserer Handelspartner. Und das Spannende dabei ist, dass die Millennials auch ein Stück weit durch ihre Sozialisierung, durch den digitalen Konsum auch von den Babyboomern enormst als Ratgeber geschätzt werden und wahrgenommen werden. Und somit haben die auch einen enormen Einfluss auf das Konsumverhalten und das Ästhetikempfinden der Boomer-Generation. Dementsprechend müssen wir eigentlich heute schon die Bedürfnisse der Millennials ins Auge, in den Fokus nehmen, um eben auch die Boomer besser verstehen und besser erreichen zu können.
Du hattest vorhin angedeutet, dass ihr ganz viele Marken im Portfolio habt. Ich glaube, es sind 20, wenn ich das gesehen habe in eurer Übersicht, ja. Welche kennt man denn in der Dachregion eigentlich am meisten oder welche sind am erfolgreichsten?
Also Hümer, die Marke Hümer ist wohl die bekannteste Marke. Kurz dahinter ist dann auch die Marke Detlefs, die man auch mittlerweile sehr, sehr gut kennt. Ansonsten haben wir noch die Marke Bürstner, auch eine Traditionsmarke im Portfolio. Eine Marke LMC, die im Norden behandelt ist, gehört auch zu der Erwin Hümer Group. Darüber hinaus haben wir dann im Einstiegssegment die Marken Carrado und Sunlight und auch eine ganz junge Marke Etrusco. Und eine total junge und hippe Marke, die sich auf das Thema Campervans bzw. die Urban Vehicles fokussiert, ist die Marke Crosscamp. Und noch aus Italien die Marke Leica.
Und das habt ihr im Prinzip so ein bisschen aufgeteilt in Premium, Mainstream und Einstiegssegment.
Genau.
Was ich jetzt sehr spannend fand, als wir eben drüber geredet hatten, wie bringe ich denn Ordnung in sowas, ist, dass ihr nicht nach Soziodemografie vorgegangen seid. Sondern ihr habt die Zielgruppen für eure Marken nach den Persönlichkeitsmerkmalen der sogenannten Limbic Types vorgenommen. Ich habe jetzt keine Ahnung gehabt, was Limbic Types waren und deshalb würde ich dich bitten, dass du das jetzt vielleicht mal kurz erläuterst und warum das für euch so gut war.
Wir haben in der Vergangenheit oft verschiedene Positionierungsmodelle auch genutzt, so wie zum Beispiel Sinusmilieus oder Sigma-Milieus, die man auch im Marketing auch so weit aus den Lehrbüchern kennt. Wir stießen dann aber oft an verschiedensten Barrieren oder Hürden, wenn es darum ging, eine strategische Positionierung dann zu operationalisieren und in die Organisation dann runterzubrechen. Und deswegen haben wir uns dann 2017 für den Limbic-Ansatz entschieden. Dieser basiert weniger auf den soziodemografischen Daten, sondern vielmehr auf den Erkenntnissen aus der Neurowissenschaft und der Psychologie und Verhaltenspsychologie. Und das erlaubt uns dann eben weniger, wie gesagt, die Marken nach den soziodemografischen Merkmalen zu positionieren und sie dann auch entsprechend zu steuern, sondern vielmehr nach dem Werteverständnis, nach den Bedürfnissen und der Ausrichtung der jeweiligen Zielgruppe, unabhängig davon, wie alt sie sind oder welchen Bildungshintergrund sie haben. Und der Vorteil dabei ist, dass wir daraus ganz klar die strategische Positionierung auch in die einzelnen Einheiten in der Organisation runterbrechen können. Und es ist international anzuwenden, denn die unterschiedlichen Limbic Types, die Limbic Typen, sind ja basieren auf der Hirnstruktur von uns, von Menschen, und die sind international gleich, abweichend ein bisschen von dem kulturellen Hintergrund und sind natürlich in jedem Land etwas anders gewichtet bzw. ausgeprägt, aber die Grundtypen sind überall vorhanden und das ermöglicht uns das Ganze, die Marken auch international besser zu steuern.
Wenn ihr diese Übung gemacht habt, wie trennscharf waren dann eigentlich eure Marken im Hinblick auf diese Segmente? War das möglich, die so relativ klar zu positionieren? Bestimmt, manche werden es schon überlappen, logischerweise bei 20. Aber wie gut konnte man die zumindest gruppieren?
Dieser Ansatz ist tatsächlich dahingehend spannend, um dieses House of Brands auch mehr oder weniger überlappungsfrei zu positionieren. Denn neben den 7 Typen, die wir haben, hat man auch noch eine Z-Achse, also eine dritte Dimension, die es uns ermöglicht, über die Segmente hinweg auch über die einzelnen Preisbänder die Marken zu positionieren. Das heißt Einstiegssegment, Mainstream und auch Premium-Segment, beziehungsweise auch hin bis zum Luxussegment.
Also die Limbic Types und die Preis, die Zahlungsbereitschaft sind einigermaßen unabhängig voneinander.
Genau, also man kann auf der Limbic Map noch eine Z-Achse ziehen und es gibt natürlich Segmente, da sind nicht alle Preisbänder vorhanden. Aber das ermöglicht uns trotzdem eben unser House of Brands möglichst überlappungsfrei zu positionieren. Also ganz trennscharf kriegt man das natürlich nicht. Und das ist jetzt nicht wie Meilen nach Zahlen. Aber das gibt uns die Möglichkeit, dann auch wirklich auch die Kommunikation entsprechend zielgerichteter dann zu gestalten. Los ging es 2017 mit diesem Konzept, als wir das erste Mal in der Organisation vorgestellt haben. Und ich sage mal so, wir arbeiten immer noch daran. Also man ist ja bei so einem Projekt eigentlich nie wirklich am Ziel, weil das lebt, das muss weiterentwickelt werden. Das muss immer adaptiert werden, auf die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Und bei manchen Marken war es schon so, dass sie von Haus aus auf der richtigen Zielgruppe positioniert waren, die es schon intuitiv sozusagen richtig gemacht haben. Bei manchen Marken war es eher so, dass man eine leichte Umpositionierung und eine Journey vollziehen musste. Beispielsweise wie bei Hümer, die vorher eher in einem disziplinierten Bereich zu Hause war, die dann jetzt eine Journey, eine Reise vollzogen hat zu einer absoluten Premium-Marke.
Schauen wir es uns doch gleich nochmal ganz genau an für Hümer, weil das ist ja sowieso eine eurer wichtigsten Marken. Wie sieht denn jetzt so eine typische Limbic-Persona für Hümer aus?
Hümer ist ja auf den Limbic der Performer positioniert, mit den Einreihern, Zielgruppen der Abenteurer und der Disziplinierten. Und das ist eine Zielgruppe, die wirklich sehr, sehr hohen Wert auf Premium-Produkte legt. Markenqualität spielt eine ganz, ganz große Rolle. Eine Zielgruppe, die wirklich sehr, sehr viel Wert auch auf Stil legt, auf hohe Designqualität. Die Ausführungsqualität, die technische Qualität setzt diese Zielgruppe natürlich ganz klar voraus. Also da gibt es auch gar keine Kompromisse. Und die Zielgruppe ist sehr gut informiert, ist digitalen Medien total offen, obwohl es ein Großteil auch in der Klientel bei uns aus der Boomer-Generation sind, nutzen sie vielfältige und unterschiedliche Medien, um sich Informationen zu holen. Schätzen aber auch eine direkte Beratung. Allerdings legen sie dann besonderen Wert auf exzellenten Service und auf einen exzellenten Know-how. Sie wollen weniger mit Details bombardiert werden, sondern klare, geradlinige Botschaften sind das, was sie schätzen. Also sie wollen effizient auch informiert werden, denn ihre Zeit ist ihnen ganz, ganz wichtig.
Jetzt hast du gesagt, dass die ganz klare Vorstellung davon haben, wie so ein Produkt auszusehen hat und dass ihr Hümer auch ein bisschen umpositionieren musstet. Das legt ja nahe, dass man dieses Wissen über die Bedürfnisse auch im Produktentwicklungsprozess und wenn es nur ein Facelift ist, mit integriert. Wie geht ihr da vor, dass dann nichts verloren geht?
Also es ist so, dass wir dann auch gezielt und systematisch Zielgruppenbefragungen oder Userbefragungen auch machen, unter anderem auch auf unseren Messen. Und dort wird in verschiedenen Workshops ein Produkt in die einzelnen Bestandteile sozusagen zerlegt. Also wir zerkleinern den Elefanten. Wir analysieren dann das oder lassen von den Kunden das Äußere bewerten, dann die Sitzgruppen, den Wohnbereich, den Schlafbereich, die Nasszellen und über Regressionsanalysen und Gewichtungen, immer dann nach einem mathematischen Modell, können wir dann analysieren, welche Bereiche haben den größten Ausschlag auf eine positive Gesamtbewertung des Fahrzeugs und dementsprechend wird dann in Entwicklung das Ganze dann festgehalten und die Priorisierung in der Entwicklung draufgelegt und so versuchen wir dann sukzessive auch dann in verschiedenen Tests oder Carclings uns immer näher an den Kundenbedürfnissen heranzutasten und ein Produkt rauszubringen, das möglichst nah an den Erwartungen des Kunden ist.
Und da fokussiert ihr dann natürlich genau auf eure Zielgruppe, die ihr ansprechen wollt mit dieser Marke.
Genau.
Also ihr rekrutiert dann nicht. Weil ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass das Produkt, ja, oder ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen, wie sich das Produkt von Hümer jetzt unterscheidet von einer, sagen wir mal, einer sehr jungen Marke wie Crosscamp. Kannst du mir so ein Beispiel geben, was ihr in einen Crosscamp verbauen würdet, was ihr nie in einen Hümer reinstecken würdet oder anders reinstecken würdet?
Also es fängt schon bei dem Design an. Also wir legen ganz, ganz viel Wert auf eine klare Designsprache, eine klare Designrichtlinie. Dann legen unsere Kunden besonders Wert auf hochwertige Materialien. Also alles, was verbaut wird von Griffen, von Klappen, von Scharnieren, muss einfach eine Hochwertigkeit und eine Exklusivität ausstrahlen. Und da wird es je nachdem, in welcher Marke man sich befindet, einfach entsprechend des Budgets auch Abstriche gemacht.
Also wollte ich gerade sagen, weil für Hümer ist das wahrscheinlich dann ein höherer Standard als für Crosscamp. Und außerdem wird es wahrscheinlich ein bisschen anders ausschauen.
Genau.
Darf auch.
Ja. Also man kann es ganz, ganz gut auch mit der Automobilbranche, dem VW-Konzern vielleicht vergleichen. Dort hat man ja auch in einem Konzern Luxusmarken mit den Lamborghini, über Premiummarken Audi, bis hin Skoda, wobei Skoda jetzt ja auch nicht mehr die Entry-Marke mittlerweile ist, sondern hat jetzt VW vielleicht schon überholt. Aber so ähnlich kann man es bei uns auch vergleichen.
So, jetzt haben wir ein Fahrzeug, das eigentlich zur Zielgruppe passt und jetzt muss ich es an den Mann bringen. Und auch da könnte ich mir vorstellen, dass es je nach Segment mehr oder weniger wichtig ist, ein gutes Händlernetz zu haben. Welche Rolle spielen denn Händler generell für euch beim Vertrieb dieser Fahrzeuge?
Die Händler spielen nach wie vor eine sehr, sehr hohe Rolle. Wir pflegen eher eine Partnerschaft auf Augenhöhe mit den Händlern. Und unser Ansatz ist es, nicht einfach nur die Ware den Händlern auf den Hof zu schieben und die dann damit allein zu lassen und zu hoffen, dass er die dann irgendwie an den Mann kriegt, wie auch immer. Und wenn man diese Strategie fährt und das dem Händler überlässt, dann endet es meistens in einem Preiskampf. Unser Ansatz ist es dann eher, passend zu der Ware auch dem Händler Mechaniken, Techniken an die Hand zu geben, beziehungsweise auch gleich passende Leads zu liefern, die dann entsprechend ja seine Arbeit auch erleichtern. Das bedeutet, zu den Fahrzeugen bekommt er von uns auch eine entsprechende Rückendeckung und eine entsprechende Nachfrage mit den Leads, die wir dann zur Verfügung stellen.
Sind es dann mehr Markenhändler für die Hümer Group? Oder gibt es da wieder so ein Cluster? Für ein Premium-Segment ist das der Händler und für das junge Segment haben wir andere Händlertypen?
Es sind überwiegend Mehrmarkenhändler. Es gibt da natürlich aber auch unter den Mehrmarkenhändlern, die sich mehr für das Premium-Segment oder sich da mehr drauf spezialisiert haben. Der Großteil versucht aber eher die Bandbreite abzudecken. Das heißt, mit 3-4 Marken aus dem Portfolio dann eben den gesamten Markt bedienen zu können. Das Besondere natürlich bei uns in der Branche ist, dass es auch Händler gibt, die nicht nur Marken der Erwin Hümer Group, sondern auch zum Teil Wettbewerbsmarken auch mit vertreiben.
Wie wichtig ist bezahlte Werbung für euch? Also weil ich habe bewusst nie einen wirklichen Werbespot von der Hümer Group im Fernsehen gesehen oder wahrscheinlich gibt es da auch nur ganz spezielle Medien, wo ihr sowas schalten würdet. Spielt es eine große Rolle, die bezahlte Werbung für euch?
Ja, die Kommunikation ist schon sehr, sehr entscheidend. Leider sind unsere Budgets nicht so gigantisch, dass wir bezahlte Werbespots im Prime TV schalten können. Deswegen fokussieren wir uns auf bestimmte Kanäle, die wir effizient nutzen können. Das sind zum einen die Fachmagazine, die Fachmedien, die gerade im letzten Kaufstep, in der letzten Kaufentscheidung auch eine entscheidende Rolle spielen. Dort jetzt auch mit ihrem digitalen Angebot auch stärker werden. Ansonsten unsere Webseite ist ein essentieller Kanal, über die wir kommunizieren. Und darüber hinaus sind es die sozialen Medien, die jetzt besonders in den letzten 5 Jahren zu einem wichtigen Vehikel geworden sind, um unsere Markenwerte, die Marke zu kommunizieren, zu transportieren, aber auch gezielt Kundenanfragen zu generieren.
Bei den sozialen Medien ist es ja so, dass man selber die sozialen Medien bespielt, aber es passiert ja sehr häufig auch was man dann sagt, das ist eigentlich auch ein Earned Touchpoint, dass gerade wenn meine Kunden als Community sehr stark sich mit dem Produkt identifizieren, dass da eigentlich auch sehr, sehr viel passiert rund um das Produkt über die Fans dieser Marke. Gibt es da bei euch Marken, die besonders gut performen oder gilt das generell für alle?
Ja, unsere Marken performen generell gar nicht schlecht, wobei ich Hümer zu den Best Performer in dem Bereich zählen würde. Mit 100, was war das letzte Mal, als ich reingeschaut habe, 108.000 Follower auf Instagram und über 60.000 Follower auf Facebook und das allein nur in Deutschland, ist das dann doch schon eine beachtliche Zahl. Und wir wachsen sukzessive, organisch wohlgemerkt, in den Bereichen. Also wir schalten nicht unbedingt Werbung, um Follower zu generieren, sondern versuchen über den Content die Interessenten zu überzeugen und sie an die Marke heranzuführen. Und das scheint eigentlich ganz, ganz gut zu funktionieren. Und der Punkt dabei ist, dass wir bei der Produktion des Contents auch auf eine sehr, sehr hohe Qualität, visuelle Qualität und auch ein attraktives, interessantes Storytelling dann auch legen. Immer mit der Zielgruppe im Fokus.
Und jetzt sind wir an dem Punkt, der Kunde hat gekauft. Und da ist ja normalerweise bei klassischen Automobilherstellern gibt es noch die Fahrzeugübergabe und dann ist geh mit Gott. Ihr habt euch da etwas ausführlicher mit dem Thema beschäftigt, vielleicht auch, weil für so ein Reisemobil man vielleicht im Nachhinein noch ein bisschen mehr Betreuung braucht. Wie schaut bei euch die Welcome Journey denn konkret aus? Was kann man als Kunde da erwarten, wenn man sich darauf einlässt und sagt, ich habe jetzt dieses Gerät, dieses Fahrzeug schon gekauft. Was macht ihr da mit mir?
Also zunächst mal möchten wir dem Kunden über seine gesamte Nutzungszeit, die gesamte Nutzungsdauer ein möglichst begeisterndes Erlebnis bieten. Ja. Ist ein hehres Ziel, möchte wahrscheinlich auch jede Marke haben. Und daher versuchen wir, verschiedene Services auch nach dem Kauf dem Kunden bereitzustellen, um eben die Nutzung des Fahrzeugs dem Kunden so komfortabel wie möglich zu gestalten. Eines der wichtigsten Elemente dabei ist unsere Smart Connect App, denn alle unsere Hümer-Fahrzeuge sind connectfähig, das heißt, sie sind mit smarten Einheiten ausgestattet und mit dieser App kann der Kunde alle Geräte, alle Sensoren in dem Fahrzeug direkt steuern, Status abfragen und vieles mehr. Und das Besondere bei der App ist, dass es alles in einer Bedieneinheit integriert, selbst die Daten, die Telemetriedaten der Chassis. Und da sind wir auch einzigartig. Und das weitere Argument oder der Vorteil dieser App ist, dass wir zusätzliche Services dem Kunden auch anbieten können, wie beispielsweise die Darstellung aller unserer Bedienungshandbüchern, den direkten Kontakt zum Service oder auch zu seinem Handelspartner, die automatisierte Terminvereinbarung, wenn es um bestimmte Servicetermine oder Werkstatttermine geht. In dem Punkt möchten wir auch das Thema Predictive Services anbieten. Das bedeutet automatisierte Terminvereinbarungen mit den Händlern, sei es dann für eine Dichtigkeitsprüfung, eine Gasprüfung, die jedes Jahr auch einstehen oder auch die TÜV-Prüfung, die dann auch immer wieder gemacht werden muss. Und durch diesen Automatismus können wir sicherstellen, dass der Kunde keine langen Wartezeiten auf einen Werkstatttermin hat und gleichzeitig können wir die Auslastung der Werkstätten bei dem Handelspartner bzw. dem Handelspartner helfen, seine Auslastung in den Werkstätten etwas besser zu optimieren.
Also ihr sammelt eigentlich eine ganze Reihe an ganz wichtigen Daten, die vor allem auch dann wertvoll werden, wenn man sie austauscht mit den Handelspartnern. Habt ihr tatsächlich alle eure Handelspartner so gut technologisch angeschlossen, dass die das, was ihr bieten könnt, tatsächlich auch nutzen können? Ich kenne das aus der Automobilindustrie eben eher nicht ganz so.
Es ist tatsächlich eine sehr, sehr große Herausforderung. Wir bieten verschiedene Plattformen und Systeme, in die die Handelspartner einsteigen und die Daten dann nutzen können. Und einige sind aber auch sehr gut selber ausgestattet und arbeiten dann auch mit eigenen Systemen. Also es ist tatsächlich noch ein heterogenes Feld und wir arbeiten da aber auch an Schnittstellen und Prozessen, über die wir dann eben diesen Flow einfach möglichst geschmeidig umsetzen können.
Ich hatte vor ein paar Monaten eine Folge mit Bosch Siemens Hausgeräte, die auch Geräte hatten, die praktisch selber kommunizieren mit dem Hersteller. Du hast Kundeninformationen und du bringst alles zusammen, um eine Customer Journey auch nach dem Kauf weiter orchestrieren zu können. Das setzte bei denen voraus einen massiven Umbau des CRM-Systems. Wie habt ihr euer CRM-System so aufgebaut, dass ihr tatsächlich diese vielen unterschiedlichen Daten, die kommen, nicht unterwegs verliert, sondern wirklich sehr zielgerichtet aufbereiten könnte und über die anderen Plattformen wieder ausspielen könnte?
Unsere Situation war ja so, dass wir in der Vergangenheit ja kein richtiges CRM-System hatten, sondern tatsächlich erst in der Corona-Zeit eben so ein CRM-System mit den Automations erst aufgebaut haben. Also wirklich auf der grünen Wiese angefangen. Und da ist es nach wie vor, wie ich schon sagte, so ein bisschen die Herausforderung. Zwar haben wir unser System so weit strukturiert, dass wir die Daten sauber handeln können, aber es gibt nach wie vor in verschiedenen Organisationsbereichen und Einheiten bei uns Datensilos, wo nicht alle Daten fehlerfrei bzw. überhaupt übergeben werden und zentral gesammelt werden. Aber das ist ein strategisches Ziel, eben diese Datensilos organisationsweit zu beseitigen, sodass man wirklich alle an einem Ort hat und dann eine 360-Grad-View auf den Kunden auch hat. Und so dementsprechend.
Das ist ja ganz hilfreich, wenn man auf der grünen Wiese anfangen kann.
Manchmal ist es gar nicht so schlecht, ja.
Ja, genau. Zum Abschluss noch eine Frage. Du warst ja praktisch in allen Phasen der Markenentwicklung und der Umsetzung bei der Hümer Group maßgeblich beteiligt. Was waren jetzt deine Learnings aus diesem Gesamtaufgabenblock? Wir strukturieren unsere Marken und wir übersetzen das dann in konkrete Erlebnisse an den Touchpoints und in konkrete Erfahrungen, die man macht in unserer Kommunikation. Was hast du für dich aus diesem Prozess mitgenommen?
Ein Learning ist es, dass man oft mit einem kleineren Piloten starten sollte, eine Success Story daraus generiert und die dann über sozusagen Ambassadors oder interne Fans auch möglichst schnell verbreitet, dass dann möglichst viele andere Marken bzw. Stakeholder Beteiligten dann da mitmachen.
Freiwillig mitmachen.
Freiwillig mitmachen, genau. Das ist so ein großes Learning, was immer ganz, ganz gut funktioniert hat in letzter Vergangenheit.
Und was würdest du, wenn du heute wieder anfangen müsstest, genau mit derselben Fragestellung, was würdest du genauso wieder machen und was würdest du anders machen?
Bei der Markenpositionierung vielleicht noch intensiver zu kommunizieren, das wäre tatsächlich etwas, was ich verbessern würde, dass man dieses Projekt noch stärker in den Organisationseinheiten, vor allem dann, wenn es Richtung Technik geht, noch stärker kommuniziert und diese dann auch mitnimmt oder auch Richtung Händler, dass man sie noch intensiver mit abholt. Also das wäre etwas, was ich noch intensiver machen würde. Und bei dem Technologiethemen, die Thematik mit den Schnittstellen und dem heterogenen Datenbestand auch auf der Handelspartnerseite, das hätte ich schon viel früher in den Fokus genommen, beziehungsweise das haben wir, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt, wie heterogen das Ganze ist und wie lang das dann schlussendlich dauern könnte.
Da seid ihr aber definitiv nicht die Einzigen in der Branche. Und da sind schon viel größere, arbeiten sich da seit Jahrzehnten ab. Lieber Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank für die Insights.
Danke dir, Peter, für die Möglichkeit.
Das war Andreas Ortlieb, Head of Digital und Strategy bei Hümer. Mehr Informationen zu Andreas und der Hümer-Gruppe wie immer in den Shownotes. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Am 30. September findet in Berlin wieder der Marketing Tech Summit 2025 statt. Der Summit bringt jährlich über 400 C-Level-Expertinnen und Experten, CMOs, Marketingverantwortliche und Innovationsführer aus der Dachregion zusammen, um über die Zukunft des technologiegestützten Marketings zu diskutieren. Das Line-up der Speaker mit unzähligen Praxisbeiträgen ist beeindruckend. Auch ich darf wie letztes Jahr eine Breakout-Session zum Thema Touchpoint-Management und CX moderieren. Unter www.cx-talks.com/events findest du alle Links zum Event am 30.09. und zum Programm. Für Hörer des Podcasts habe ich ein kleines Kontingent vergünstigter Tickets erhalten. Bei Interesse schicke mir bitte eine kurze E-Mail an pirna@cx-talks.com. Und das war's für heute bei CX Talks. Falls du es noch nicht getan hast, abonnier den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich drauf, dich auch beim nächsten Mal wieder dabei zu haben. Bis dahin, bleib gesund, optimistisch und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.